In meiner vergangenen Vergangenheit, da hatten wir einen Wahlspruch. Der kommt ja nicht für sich ursprünglich aus dem Rahmen von evangelischen Bruderschaften. Und dieser Wahlspruch, der hat uns umgetrieben. Wir haben uns dann am Schluss mit diesem Gruß meistens verabschiedet. Und das war die Realität pur. Dieser Wahlspruch lautete Kampf und Sieg. Und ich denke, es ist einfach wichtig, ich möchte heute Morgen den Sieg behandeln. Wo Sieg ist, muss ein Kampf sein oder ein Wettkampf. Sieg gibt es bloß, wenn hier eine Auseinandersetzung ist. Und die Bibel beschreibt es relativ einfach. Sie sagt, Sieg ist immer dort letztendlich, wo dann der König, der Könige, der Herr, der Herren, wo der Herr Jesus ist. Und viele Siege, die der Herr Jesus erfochten hat am Kreuz von Golgatha und auch in seiner Erlösertätigkeit, kommen von allein, zum Beispiel das tausendjährige Reich. Aber es kommen halt auch Dinge nicht von allein. Das ist ein echtes Problem. Bei uns selber kommt der Sieg halt nicht automatisch und darum hat die Bibel uns zum Beispiel im ganzen Neuen Testament immer wieder Befehlsformen gegeben, wo sie sagt, das musst du tun, das musst du tun, das musst du tun und dann funktioniert es auch. Aber mir geht es darum, einfach diesen Sieg mal festzustellen. Du stellst immer fest, dass entweder Gläubige völlig naiv sind und den Kampf leugnen. Die sagen, ich will keinen Kampf hören. Das verstehe ich, weil mich nervt es auch. Ja, und meine Frau, wir sind schon da gestanden und haben gesagt, jetzt haben wir die Nase voll vom Kampf. Jetzt wollen wir eigentlich nicht mehr. Ich denke, es ist normal. Aber Kampf ist etwas so Mörderisches. Und wenn wir jetzt einmal von der Bibel her betrachtet, wo der Kampf herkommt, und dann ist es umso wichtiger, wenn der Kampf wirklich eine Realität ist, wenn hier Krieg ist, Krieg, dann ist es umso wichtiger, dass man gewinnt, dass man siegt. Und wir wissen aus der Geschichte furchtbare Dinge, zum Beispiel Stalingrad, wo furchtbare Schlachten geschlagen wurden. Die Marne-Schlacht ist berühmt. Das Auslöschen von Dresden durch die englische Luftwaffe. Es gibt viele, viele Dinge, wo man schreckliche Schlachten in Erinnerung hat, wo Völker oder viele Menschenleben ausgelöscht wurden. Im Vergleich zu dem, was da für ein Kampf tobt, ist das ein Klacks, ist ein Nichts. Im Jesaja 14 und im Hesekiel 28 wird beschrieben, wo dieser Kampf beginnt. Die Bibel redet von einem schirmenden Cherub, der einen Aufstand gegen Gott machte, weil er sein wollte wie Gott. Wenn ich die Bibel richtig verstehe, dann bedeutet das Wort grundlegend der Welt nicht bloß, dass die Erde geschaffen wurde, sondern steckt noch was Zweites drin. Dieses griechische Wort katabolä meint etwas zu Boden schmettern, furchtbar zu Boden werfen. Dieses Wort meint gleichzeitig Ausbruch einer Krankheit, und zwar einer furchtbaren Krankheit. Das heißt, mit dem Sündenfall des Teufels, mit dem Fall dieses schirmenden Cherubs, hat der geistliche Kampf begonnen. Und das ist auch der Grund, warum wir in 1. Mose 1, Vers 1, obwohl Jesaja was ganz anderes sagt, dass die Schöpfung eben nicht Chaos war, sagt die Bibel, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde war wüst und leer und es lag Finsternis auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis. Wisst ihr, da ist enorm praktisch die gesamte Problematik enthalten in diesem Text. Die Bibel sagt ab Vers 2, die Erde ist wüst und leer. Im Jesaja sagt, sie ist nicht wüst. Das heißt zu Deutsch, da ist was passiert. Da muss etwas passiert sein. Irgendwo, die Bibel sagt keine genaue Datierung. Aber irgendwo ist hier etwas passiert, nämlich der Sündenfall des Teufels, der diese Schöpfung in das Elend gerissen hat. Und in dem Moment war sie vor dem Sündenfall Adams, war sie wüst und leer. Und jetzt plötzlich ist etwas da, das vorher nicht gab. Gott ist ja Licht und vermischt mit jeder Finsternis. Und jetzt sagt die Bibel plötzlich, jetzt war Finsternis da. Und es ist nicht diese Finsternis, wie manche Irrlehrer lehren, dass Gott den Teufel und die Finsternis geschaffen hat. Das ist völliger Unsinn. Gott hat lediglich Tag und Nacht in der zweiten Schöpfung sagt, so gestaltet, dass Tag und Nacht geschaffen. Daher hat Gott schon die Nacht geschaffen und die Finsternis. Aber nicht die Finsternis, die als Urfinsternis da war. Die ist entstanden durch den Sündenfall des Teufels. Und jetzt sagt die Bibel ganz klar, Licht und Finsternis sind gleichzeitig gut und böse. Das ist jetzt da. Bevor ein Mensch geschaffen wurde, war Licht, Finsternis, Gut, Böse. War es da. Die sind aufeinander geprallt. Jetzt sagt die Bibel ganz klar, Gott spricht. Und wenn Gott spricht, dann kommt das Wort Gottes, der Herr Jesus, der Logos. Gottes letztes Wort. Und dann sagt die Bibel, dann wird das Licht. Und in dem Moment, wie hier, das ist die ganze Erlösung drin, wie hier dieses geschieht, sagt die Bibel, dann trennt sich Licht von Finsternis. Das heißt zu Deutsch, die Bibel lehrt ganz klar, Licht, Finsternis, Gut, Böse, Trennung. Die müssen getrennt werden, durch Erlösung. Und das Zentrum, das das Licht gebracht hat, ist der Herr Jesus. Aber dieser Kampf, der ist einfach da und den kann man nicht wegleugnen. Wieso, wenn ich das nicht mehr erkenne, dass hier diese gesamte Schöpfung, dieses ganze Universum, so wie der Johannesbrief sagt, in den Klauen des Bösen ist, Entschuldigung, dann bin ich ein Narr. Dann laufe ich rum als ein Traumtänzer und glaube, dass ich mit einfacher geistlicher Übung und Humanität und mit magisch-sakramentalen Dingen irgendetwas bewegen kann. Das ist ein Kampf auf Leben und Tod. Wir haben es hier nicht mit harmlosen Dingen zu tun, sondern die Bibel sagt, der Teufel ist ein Mörder und Lügner von Anfang an. Wir haben es mit jemandem zu tun, der uns durch Lüge töten will, auch die Gläubigen. Das ist brutal. Das heißt, das ist ein Kampf, der geht uns an den Nerv. Die Bibel hat viele Worte. Sie sagt zum Beispiel manchmal, das geistliche Leben ist ein Wettkampf, dass du den Preis gewinnst. Aber sie benutzt oft das Wort Agonie. Das kennen wir aus der Medizin. Das ist der Todeskampf. Aber im Bibeltext ist er nicht so dramatisch. Da sagt sie aber trotzdem, Agonie ist ein Kampf, wo man am Gegner ganz nahe kommt, wo es hautnah wird, unangenehm, wo es wirklich auch zum Letzten kommt. Und dieser Kampf tobt seit dem Sündenfall und als der Teufel mit dieser Finsternis Adam und Eva verseucht hat, das sind praktisch die Gene, die Erbanlage unserer Vorväter verseucht worden. Wisst ihr, mir ist doch das klar. Versteht ihr? Die Wissenschaftler sind doch genauso gefallene Sünder und Schlitzohren. Die wollen doch ganz einfach mit ihrer Evolutionslehre ganz einfach etwas auslöschen, ihre Verantwortlichkeit. Wenn ich vom Affe abstamme und ich ein Produkt der Entwicklung bin, dann gab es keinen Sündenfall und da bin ich nicht verantwortlich. Aber so einfach geht es nicht. Selbst wenn man mir gar nichts sagen würde von jeder Form der Sünde, wenn mir überhaupt nichts sagen würde, ich wüsste gar nichts. Ich war 41 Jahre auf der Bank und man sagt mir immer, wenn es um Gesundheit geht und ums Geld, dann lasse die Menschen die Maske fallen. Das kann ich bestätigen. Wenn es ums Geld geht, lassen Sie die Maske wirklich fallen. Und wenn ich nichts wüsste und nur der Menschen beobachten würde, käme ich zu dem hundertprozentigen Schluss, da stimmt was nicht. Irgendwas ist nicht in Ordnung. Das ist was nicht normal. Du hast genügend Lebensmittel, dass du die ganze Welt versorgen könntest. Niemand müsste hungern. Und die lassen Kinder zu Hunderttausenden verhungern. Das stimmt doch was nicht. Das ist alles nicht normal. Das heißt, du lebst in einer Welt, die vollkommen von der Finsternis, vollkommen vom Teufel beherrscht ist und die vollkommen unnormal reagiert. Und wenn du das siehst, dann musst du ja sagen, wehe mir, wenn ich hier drin bin. So ist es. Jetzt sagt Epheser 6, Vers 12, dass da was passiert. Und zwar da passiert eigentlich was ganz, ganz, ganz Schlimmes. Er sagt, denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, da steht wörtlich gegen die Bevollmächtigten, gegen die Weltbeherrscher, da steht im Griechischen Kosmokratoren, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Das heißt, die Bibel sagt, um uns rum sind diese Finsternismächte, das sind Personen ohne Körper. Das ist ein Kampf nicht gegen Menschen, sondern es ist ein Kampf gegen diese Finsternismächte. Und das sind die Beherrscher dieser Weltzeit. Und die greifen uns an. Die machen die Tagesmeinung, der sogenannte Zeitgeist. Die machen die Zustände auf dieser Erde. Die sind verantwortlich für das, was hier passiert. Das sind auch die, die die Sünde bei Menschen in seiner Sündenatur reizen. Die reizen das. Und das ist ein dauernder Kampf. Und wenn man das nicht sieht, dass hier ein furchtbarer Kampf ist, dann versteht man gar nichts, weder biblisch noch vom Leben. Daniel 10, 13. Aber der Fürst des Königreichs Persien hat mir 21 Tage lang widerstanden und siehe, Michael, einer der vornehmsten Fürsten, ist mir zu Hilfe gekommen, sodass ich dort bei den Königen von Persien entbehrlich war. Dann erzählt er noch vom König von Griechenland in Vers 20, vom Fürst Griechenlands, das sind diese Dämonenfürsten. Und dann erzählt er auch vom Fürst Israels, von Michael, der hier auf der anderen Seite kämpft. Das heißt, in der unsichtbaren Welt tobt die ganze Zeit ein Kampf. Was glaubt ihr, was zum Beispiel in Israel im Sechstagekrieg oder im Unabhängigkeitskrieg, was da in der Transzendenz los war? Das könnt ihr euch nicht vorstellen, was da abgelaufen ist. Das ist Katastrophe. Jetzt tun wir immer so, wie wenn nichts wäre. Wer hatte mal einen Mann wie im Hitler? Ich habe Hitler-Biografie begonnen zu lesen. Ich habe sie dann abgebrochen, weil es ist schon nervlich nicht ganz einfach, das Ding zu lesen. Dass ein Mensch mit so einem Hintergrund so eine Welt macht, Krieg, ist nicht normal. Es gibt Dinge, das kannst du nicht erklären. Da musst du sagen, menschlich ausgeschlossen. Da siehst du, das sind Finsternismächte, das sind diese Weltbeherrscher dahinter. Brutal, auf allen Ebenen. Aber was hier in der Weltpolitik geschieht, ist nicht normal. Jetzt kommt natürlich das Problem. Die Bibel sagt ganz klar, am Ende dieser Welt wird dieser Krieg in die Brutalphase gehen. Da wird ein Mensch auftreten, der praktisch ein teuflisches Gebilde ist, den wohl auch der Teufel am Schluss so mit Besessenheit in den Klauen hat, wenn nämlich der Teufel aus dem Himmel rausgeworfen wird, dass der Teufel in der Gestalt dieses Menschen auftritt. Und die Bibel nennt ihn Antichrist. Und die Bibel gibt ihm einen Titel, und der Titel ist das Programm. Da steht drauf Gesetzloser. Er ist der Gesetzlose. Und die Bibel sagt, wenn die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wenn die ein bestimmtes Maß erreicht hat, ich kann mir manchmal nicht mehr vorstellen, dass das noch schlimmer werden könnte, so ist die schon da, dann auf dem absoluten Höhepunkt offenbart sich dieser Antichrist. Und dann geht der Kampf in die letzte Phase. Dann geht es wirklich ums Allerletzte. Aber wir müssen einfach nüchtern sehen, wir haben einen Gegner, der ein Lügner ist, der ein Mörder ist, der uns töten will. Das hat zuerst mal mit Menschen gar nichts zu tun. Dieser geistliche Kampf, der tobt auf allen Ebenen. Das ist der Grund für kaputte Familie, für kaputte Leben, für gescheiterte Existenzen, für kaputte Ehen, für kaputte Gemeinden, das ist für kaputte Staaten, für Krieg, das ist alles der Grund. Wisst ihr, dieser Kampf tobt. Und es glaubt doch nicht, dass, wisst ihr, du sagst ja, weil du das nicht siehst, das ist das Problem, du siehst ja nicht. Dann denkt man immer, ja, mich geht das ja nichts an. Ich will ja morgens mein Butterbrot und meinen Kaffee. Und wenn dann im Geschäft nur einigermaßen glatt läuft und ich nicht groß äug, dann ist ja wunderbar. Aber so geht es nicht. Ich kann nicht tun, wie wenn der Kampf nicht wäre. Ich kann nicht tun, wie wenn kein Krieg wäre. Ich kann nicht tun, wie wenn hier Terror herrschen würde, nur bei den Terroristen. Sondern es herrscht Terror in der geistlichen Welt. Und da ist der Terror der Terroristen, die man ja in der Zeitung liest, ist ein Klacks. Der Terror, der in der unsichtbaren Welt herrscht, das ist ein ganz anderes Kaliber. Könnte man ja sagen, jetzt kriegt man ja Angst, wenn man das sich so zu Gemüte führt. Aber Römer 8, 37 sagt die Bibel. Und das Wort für überwinden ist eigentlich das altdeutsche Wort für siegen, gewinnen. Aber in dem allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Ich hatte mal eine Kollegin, die hat uns eine Sauerei hingerichtet auf der Bank, das kann man Worte nicht mehr fassen. Und mir war echt alles sauer. Nicht bloß mit ihr, sondern mit auch nochmal am Kopf von dieser Bank. Und dann eines Tages kommt sie zu mir und sagt, Herr Kaufmann, ich will das gar nicht. Sag ich, bitte? Sie hat gesagt, ich will das gar nicht. Aber ich bin da in, man nennt es Sachzwänge. Das heißt, ich kann nicht anders. Ich werde durch Umstände gezwungen, so zu handeln. Eigentlich will ich das gar nicht. Das nervt mich selber. Und das ist das Problem. Die Menschen merken das selber und es ist eine Qual für sie. Und dann kommt es auch zum Suizid, zum Selbstmord, dann kommt es zu Amokläufen, weil die Leute durchdrehen. Aber selber sind sie innerlich zerrissen und jeder Mensch spürt, da ist etwas. Diese Finsternis ist eine tödliche Bedrohung und die zerstört mein Leben. Die bringt mich dazu, Sünde zu begehen, die ich gar nicht will. Die wisst ihr, da kommt auch das, was völlig irre ist, die schält mein Verstand aus. Dass ich psychisch Reaktionen bringe, die ich gar nicht will. Wisst ihr, da kommt zum Beispiel jemand und will mit mir Frieden machen. Jetzt reizt mich der Teufel, ob gläubig oder ungläubig, genau in dem Moment, wo der Frieden machen will, dass ich vielleicht die tödliche Bemerkung loslasse. Und für mich ist das gar nicht schlimm, für den anderen ist es eine Katastrophe. Das ist dieser Kampf. Wir dürfen nicht vergessen, da hat es im unsichtbaren Bereich dauernd Mächte, die wirken auf mich ein. Wenn du die Zeitung liest, so vor dich hinlegst und sagst, das ist alles Wirksamkeit der Finsternismächte, dann liest du deine Zeitung völlig anders. Dann siehst du plötzlich, da passieren ja Dinge, die hast du nicht einmal im Traum geahnt, was hier passieren kann. Und dann kannst du auch erklären, warum manche Dinge völlig unlogisch, obwohl man sagt, es tut kein Mensch, das trotzdem passiert. Jetzt sagt die Bibel was ganz Einfaches. Römer 8, 37. Aber in dem allem überwinden wir weit. Das heißt, wir siegen, wir Gläubige, durch den, der uns geliebt hat. Der Herr Jesus. Aber jetzt sagt die Bibel, wenn sie das so deutlich sagt, wir, die Gläubigen, die Wiedergeborenen, die gerettet sind, die durch Jesu Blut gewaschen sind, wir siegen, wir können das überwinden. Wir haben Macht hier vor Gott her, hier nicht zu unterliegen, sondern zu siegen. Dann bedeutet das aber gleichzeitig, in der gleichen Radikalität, dass ein Nichtbekehrter, jemand, der nicht wiedergeboren ist, keine Chance hat. Keine. Gar keine. Der ist erledigt. Der kann machen, was er will. Er wird irgendwann untergehen. Wenn es nur die letzte Stunde auf dem Sterbebett ist, wenn er dann aufwacht und merkt, dass er in die Hölle fährt. Das ist so schlimm, wenn was hier sich abspielt. Das kann man sich nicht vorstellen. Ein Ungläubiger hat keine Chance. Wisst ihr, das ist ja auch der Grund, warum die Gläubigen evangelisieren. Das ist der Grund, warum wir den Menschen sagen, lass dich versöhnen mit Gott. Wenn du da Jesus nicht findest, hast du keine Chance. Du bist erledigt. Diese Mächte zerfleischen die Menschen. Wisst ihr, ich habe das gesehen. Ich lese die Zeitung immer noch. Ich sage es mal so, wenn ich die letzte Seite aufschlage, wird es für mich sehr interessant, wenn ich die Todesanzeige lese. Inzwischen bin ich im Alter, wo meine Kunden, die ich über 30 Jahre lang hatte, um die 30 Jahre, die sehe ich, wie die sterben. Dann wirst du wieder erinnert, den Mann an die Frau. Was waren das für Leute? Waren sie glücklich? Waren sie zufrieden? Sind sie gerettet gewesen? Da siehst du Dinge, die sind unfassbar. Du merkst einfach, wie der Teufel die Leute kaputt macht. Und seine Waffe ist der Tod. Weil wenn der Tod eingetreten ist, dann haben wir Tatsachen geschaffen. 2. Korinther 2, 14. Gott sei Dank, der uns alle Zeit in Christus triumphieren lässt und den Geruch seiner Erkenntnis durch uns an jedem Ort offenbar macht. Aber jetzt sagt die Bibel hier was. Also sie sagt einmal, der Ungläubige hat gar keine Chance, der Gläubige überwindet und siegt im Herr Jesus. Aber sie sagt hier, wir triumphieren alle Zeit in Christus. Das heißt, wenn der Gläubige nicht, so wie Johannes 15 sagt, in ihm bleibt, in Christus bleibt, dann triumphiert er nicht. Dann hat ein Gläubiger keinen Sieg. Dann wird er genauso angegangen. Und darum ist es so wichtig, dass man einfach zwei Dinge versteht. Wir haben einen vollkommenen Sieg, ein vollkommenes Opfer. Steht in Hebräer 10, 10 und 14. Das heißt, Gott braucht nichts mehr zu tun. Das ist phänomenal. Habe ich lange nicht begriffen. Gott braucht nichts mehr zu tun. Er hat alles getan. Hebräer 10, 10. Aufgrund dieses Willens sind wir geheiligt durch die Opferung des Leibes Jesu Christi, und zwar ein für allemal. Denn mit einem einzigen Opfer oder einer einzigen Darbringung hat er die für immer vollendet, welche geheiligt werden. Das heißt, ich habe ein vollkommenes Opfer. Wenn jetzt jemand in Christus bleibt, dass er geheiligt wird, dann hat er vollkommenen Sieg, vollkommen perfekt alles, was Gott ihm geben wollte. Das ist der Grund. Wir haben heute Morgen beim Brotbrecher massiv auch das betrachtet. Es ist vollbracht. Dieses griechische Wort Tetelestai ist praktisch ein Stempel gewesen, ein Siegel, es ist bezahlt, es ist alles vorbei, man braucht nichts mehr tun. Gott hat alles getan, er hat vollkommene Tatsache geschaffen. Und schon bevor der Herr Jesus am Kreuz war, hatte er allein, schon vor der Erlösung, aufgrund seiner Gottessohnschaft, und weil er ja wesensgleich mit Gott dem Vater war, Matthäus 8, 29, auch in Menschengestalt, als hier die Dämonen sind, und das sind die Besessenen, Gadarener oder Gergesener, dort heißt es dann, was haben wir mit dir zu tun? Jesus, du Sohn Gottes, bist du hierher gekommen, um uns vor der Zeit zu quälen? Die wissen ganz genau, dass die Stunde kommt, wo sie gequält werden, wo sie keine Chance mehr haben. Und jetzt kommen wir zu einem vielleicht dramatischen Ansatz. Er ist der Sieger. Aber es ist so, dass das noch verzögert ist. Ich lese uns Kolosser 2, 13 bis 15. Er hat euch, die ihr tot wart in den Übertretungen und dem unbeschnittenen Zustand eures Fleisches, mit ihm lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab. Er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen uns entgegenstand. Und er hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Als er so die Herrschaften und Gewalten oder Bevollmächtigten entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben. Sagt die Bibel, der Herr Jesus hat, das muss man sich vorstellen, er stirbt, bezahlt am Kreuz vor Golgatha alle Sünde, alle Strafen, löscht allen Fluch aus. Kann man sich nicht vorstellen. Der Teufel wird am Kreuz vor Golgatha vollständig entmachtet. Er geht ins Totenreich. Der Teufel will der Herr Jesus genauso erfassen, wie er jeden Menschen erfasst. Hebräer 2 sagt, weil er die Macht des Todes hatte. Er will ihn durch den Tod erfassen und er kann es nicht. Und dann entwaffnet ihn der Herr Jesus als der Sieger von Golgatha vollständig. Er nimmt ihm jede Gewalt weg und steht auf von den Toten. Und in dem Moment ist es amtlich, dass er keine Sünde hatte, dass er uns wirklich erlöst hat und dass er tatsächlich der Erlöser ist und dass die Erlösung wirksam ist. Das ist geschehen und zwar radikal. Hebräer 2,14 ist vielleicht eine der wichtigsten Stellen, weil ich sage euch, egal wann der Herr Jesus wiederkommt, im Durchschnitt hatte die Menschen immer mit etwas zu tun. Und da denkst du mit 20 nicht dran. Aber ich sehe das immer mehr. Mein alter Kassier, der war ein Spötter. Er hat mal zu mir gesagt, weißt du, Karl Hermann, wenn wir solche Fragen auch diskutiert haben oder auch wenn ein Kunde gestorben ist, hat er gesagt, weißt du, die Alten haben immer gesagt, wenn die Sterberei nicht aufhört, dann komme ich auch noch dran. Und das Problem, du wirst den Tod nicht los. Wisst ihr, wir können das verdrängen bis zum geht nicht mehr. Wenn ich dann sehe, im Altersheim hast du teilweise Leute, die sind über 100, kam jetzt in der Zeitung. Aber sie werden keine 200. Ihr begreift, man kann verlängern, aber irgendwo ist Schluss. Und dann hast du das Problem des Todes. Und der Tod, das ist der letzte, der schlimmste Feind, weil der bringt mich auch in die Verdammnis. Hebräer 2,14. Durch den Tod außer Wirksamkeit setzte der die Macht des Todes hatte, nämlich den Teufel. Wisst ihr, der Teufel hatte die Macht über den Tod und wenn ich jetzt die Bekehrung erlebe, eine Wiedergeburt, zum Herrn Jesus komme und, das ist mir wichtig, da drin bleibe, dann bin ich im völlig sicheren Bereich, dann bin ich auf der Seite des Siegers, dann passiert gar nichts, dann werde ich überwinden. Und Jakobus 2,19 sagt, die Dämonen wissen, dass ein einiger Gott gibt und sie zittern. Und die Bibel beschreibt, wie die Machtübernahme auf der Erde geschieht. Aber erst dann kommt es zur vollständigen Realisierung in, nach meiner Überzeugung, zwei oder drei Schritten. 2. Thessalonicher 2,8 sagt, dann wird der Gesetzlose, der Antichrist, geoffenbart werden, den der Herr verzehren wird durch den Hauch seines Mundes und den er durch die Erscheinung seiner Wiederkunft besiegen wird. Wisst ihr, die großen Herren dieser Welt, ob es der neue Zar ist namens Putin, ob das der amerikanische Präsident namens Obama ist, ob das die Machthaber Europas sind, irgendwann sind diese Leute weg. Und dann tritt der Herr Jesus die Macht an und dann entmachtet er der Teufel, der hinter allen diesen Strukturen steht. Und dann entmachtet er und wird ihn vernichten durch den Hauch seines Mundes und wird ihn in die Hölle werfen. Dann wird er den Gesetzlosen vernichten. Und in die Hölle werfen. Dann ist schon Ruhe. Dann bricht das tausendjährige Reich an. Aber jetzt kommt das Problem. Bis zum Anbruch des tausendjährigen Reichs, und das tausendjährige Reich ist auch nicht so friedlich, wie man denkt. Ihr müsst mal die Bibel in Ruhe lesen. Da sagt die Bibel zum Beispiel im tausendjährigen Reich, obwohl der Herr Jesus als König in Jerusalem herrscht, obwohl er zurückgekommen ist, gibt es Völker, die weigern sich, nach Jerusalem zur Anbetung zu gehen. Sagt die Bibel ganz klar. Und er sagt, dann wird Gott Strafe ausüben und wird denen der Regen sperren, dass sie Missernten haben. Aber auch dort ist noch nicht Schluss. Schluss ist erst nach einem großen Gericht vom großen weißen Thron, wenn endgültig Realitäten geschaffen werden. Wenn diese Erde vernichtet wird, dieser Himmel vernichtet wird, eine neue Erde da ist, ein neuer Himmel, das neue Jerusalem und die Hölle. Dann ist endgültig erst Schluss. Das heißt, wir sind jetzt im Wartezustand. Der Sieger, Jesus Christus, hat alles besiegt. Und in Offenbarung 19, Vers 20, sieht man dann, wenn er wiederkommt zum tausendjährigen Reich, um das aufzurichten. Und das Tier wurde ergriffen, mit diesem der falsche Prophet, der die Zeichen vor ihm tat, durch welche es die verführte, die das Mahlzeichen des Tieres annahmen und die sein Bild anbeteten. Die beiden wurden lebendig in den Feuersee geworfen, der mit Feuer und Schwefel brennt. Dann ist ja Ruhe. Wisst ihr, und bis zu diesem Zeitpunkt, bis der Herr Jesus wiederkommt, und dann kommt ja Offenbarung 20, 11, der große weiße Thron, und dann sagt er ganz klar am Schluss, wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Wisst ihr, unser Problem ist doch nicht die Finanzkrise. Jeder, der nur ein bisschen Ahnung von Geld hat, weiß, dass es Geld nicht gibt, dass es ein fiktiver Begriff ist. Und je nachdem, wie betrügerisch die Kreise dahinter stehen, kannst du Geld auf alle möglichen Arten gestalten. Das ist in jeder Diktatur. Das ist doch nicht unser Problem. Unser Problem ist doch nicht die Umweltverschmutzung. Unser Problem ist doch nicht letztendlich das Ozonloch oder so Zeugs. Das ist zwar auch alles da, aber unser Problem ist die Hölle. Unser Problem ist die Sünde. Und das ist der Kampf. Diese Finsternismächte werden hier Zustände auf der Erde errichten, dass du dich um alles drehst, nur nicht um das Wesentliche. Du drehst dich nicht ums Wesentliche. Wisst ihr, ich habe mit Erstaunen festgestellt, was die Gesundheitsindustrie, die positiv, das heißt, die will, dass du gar nicht krank wirst, was die für eine gewaltige Schiene aufgebaut hat. Das ist inzwischen ein Industriezweig, da staune ich. Ich muss sagen, wenn die Leute sich nur 1% so um ihr Seelenheil kümmern würden, wie um ihren Körper, dann wäre es nicht schlecht. Weißt du, der eine sagt, du musst diese Säure nehmen, der andere sagt, du musst gar nichts nehmen, weil du bist übersäuert, der dritte sagt, du musst das nehmen, der vierte, also jeder hat perfekte Lösung, jeder hat Erlösung. Bloß nützt ja nichts, irgendwann stirbt jeder, egal was er nimmt, egal wie gesund er ist. Und dann kommt das, um was nämlich geht. Diese Finsternismächte, die kämpfen nämlich um die Seelen der Menschen und nicht um die politischen Zustände. Aber die ganze politische Konstellationen, wenn ich es richtig verstehe, haben zwei Schienen von Finsternismächten, die sich auf messbare und benennbare politische und machtmäßige Geldgruppe zurückführen lassen, haben die der Kommunismus und der Kapitalismus, so wie man These, Antithese hat, haben die zwei geschaffen, haben sie aufeinander losgelassen, um ein Spannungsfeld zu erzeugen und nur mit dem einen Grund, um möglichst viele Menschen in die Hölle zu jagen, indem sie eben durch diese Täuschung die Menschen vom Wesentlichen abhalten, nämlich von der Erlösung. Das ist einfach Fakt. In dem Dreck leben wir. Die Bibel sagt im Psalm 118 wunderbar, die Rechte des Herrn, der Herr Jesus, behält den Sieg. Er wird letztendlich triumphal auf diese Erde zurückkehren, auf der Ölberg. Ich schätze gegen 18 Uhr. Und zwar, weil die Bibel sagt, es wird Nacht werden. Jetzt müssen wir gucken, wann es zu dieser Jahreszeit in Israel Nacht wird. Dann hätte es in etwa, ist ja egal, ob 7 oder 8. Auf jeden Fall gegen Abend, sagt die Bibel, wird es Nacht werden. Dann kommt der Herr Jesus und macht aus dieser Nacht Licht. Und zwar, das wird ein Tag sein, der letzte Tag. Das steht im Sacharja 14. Da wird es gar nicht hell werden. Das sind wahrscheinlich diese Partikel, die ganze Atmosphäre verdunkeln durch die Atomrakete und was da alles passiert. Es wird der letzte Kriegstag sein von Harmageddon. Und dann am Abend gegen 18 Uhr wird es plötzlich Licht. Oder gegen 20 Uhr, ist ja egal. Auf jeden Fall gegen Abend wird es Licht, wenn der Herr Jesus wiederkommt. Und wenn er dann wiederkommt, dann beendet er das Elend dieser Welt. Aber das sind wir noch nicht. Wir sind ja keine Narren. Was mich einmal überzeugt hat, als Geldmann von der Bank, hat einmal zu mir jemand gesagt, das Problem der Armut, des Reichtums, er sagt, wenn du alle Menschen nimmst und gibst jedem einen Euro und schickst sie zurück in diese Welt, dann hast du noch 20 Jahre Arme und Reiche. Das heißt, der Mensch ist immer der, der mit seiner Laster, die er geerbt hat, oder mit seinen Fähigkeiten, dass er etwas produziert. Und wir haben hier auf dieser Erde jetzt einfach eine Zeit, wo dieser Kampf noch tobt und wir sind selber verantwortlich, auf wessen Seite wir uns stellen. Das meine ich auch die Gläubigen. Es gibt auch Gläubige, die sind formell auf die Seite Jesu Christi getreten, aber sie leben nicht so. Sie leben, wie wenn sie zur Finsternis gehören würden. Und das ist ein Drama. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo Paulus in 1. Timotheus 6, Vers 12 etwas einhämmert. Er sagt hier seinem Lieblingsjünger, dem Timotheus, kämpfe den guten Kampf. Da steht wieder Agonie. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, zu dem du auch berufen bist, worüber du das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen abgelegt hast. Jetzt sagt die Bibel, obwohl der Herr Jesus der absolute Sieger ist, obwohl der Herr Jesus völliger Sieg und diese ganze Struktur zerstören wird und ein absolut göttliches Sieg aufrichten wird, in 1. Korinther 15 steht, jeder Feind wird das Knie vor ihm beugen und er wird alles Gott dem Vater zu Füßen legen, sagt die Bibel ganz klar. Aber wir sind noch nicht so weit. Ihr versteht, wir sind noch nicht so weit. Ich sehe das, das ist meine große Hoffnung. Da wird das alles beenden. Warum soll ich mich dann aufregen? Ich sehe ganz klar, es geht ums Geistliche und nicht ums Menschliche. Und jetzt sagt die Bibel, du musst kämpfen. Paulus sagte mit Timotheus, du musst kämpfen. Du musst den Kampf kämpfen. Warum? Dass dieser Sieg Jesu, der gewaltig ist von der Erlösung her, dass der Realität wird. Und die Bibel sagt ja in Epheser 6, wir haben es vorher gelesen, Vers 12, diese Finsternismächte, und dann sagt sie davor und danach, drum musst du die Waffenrüstung anziehen, das heißt die von Gott gegebenen Mittel. Das ist natürlich ein Zentrum, der Helm des Heils, ganz wichtig. Dann letztendlich der Panzer, Brustpanzer der Gerechtigkeit, der Schild des Glaubens, Schwert des Geistes, Gürtel, ich sage es mal so, der Wahrheit, der Ehrlichkeit und den Füßen die Bereitschaft, den Herrn Jesus zu bezeugen. Das heißt, das alles ist ein Gesamtes, ein Ganzes. Und nur wenn wir das tun, was Gott uns in der Heiligen Schrift sagt, werden wir überwinden, weil die Bibel sagt, es wird nur der gekrönt, der nach den Regeln kämpft. Jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Wenn jemand in unserer Mitte ist, der nicht bekehrt ist, dann muss er wissen, du hast in diesem Kampf keine Chance. Du gehst unter. Du wirst verlieren, egal was du tust. Wenn du dich nicht bekehrst, gehst du unter. Und wir Gläubigen, wir müssen uns endlich einmal einhämmern, wir werden dauernd zu Marionette, zu wirklich, ich sag's einmal so, Kasperfiguren, wenn wir nicht beginnen, nach den Regeln zu kämpfen. Wir müssen nach den Regeln kämpfen. Nur dann kommt Gott zum Ziel. Er hat ganz klare Regeln gegeben, dass man dann auch kämpft. Wisst ihr, wenn ich die ganze Philosophie, mir schickt ja jeder, der hier rumläuft, schickt mir seine Lehre. Wisst ihr, wenn ich sehe, mit was für Lehre ich schon in Berührung kam, wo jeder irgendeine andere Lösung hat. Da würde ich sagen, könnt ihr alles bleiben lassen, in der Bibel ist die Lösung einfach. Das vollkommene Opfer Jesu und dann hat Gott Regeln aufgestellt, wenn ich nach denen reagiere, dann habe ich Sieg. Ich reagiere nicht nach den Regeln, habe ich keinen Sieg. So einfach ist es. Das ist ein ganz einfaches Muster. Aber jetzt sagt er seinem Lieblingsjünger, du musst kämpfen. Es ist ein großer Kampf gegen diese Finsternismächte. Und wisst ihr, wo dieser Kampf eigentlich sich abspielt? Ich habe schon öfters gesagt, es ist eine Bibelstelle, ich habe noch, glaube ich, nie jemand über die Stelle Prediger hören. 2. Korinther 10, ab Vers 4, da sagt Paulus, denn die Waffen unseres Kampfes, und da steht das Wort für Strategie, sind nicht fleischlich, sondern mächtig durch Gott zur Zerstörung von Festungen, sodass wir Vernunftschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt und jeden Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Christus. Da sagt die Bibel, dieser Kampf tobt in Gedanken. Das ist das Problem. Wisst ihr, jede Sünde beginnt zuerst einmal in Gedanken. Das heißt, der Hauptkampf, wo der Teufel uns anlügt, wo der Teufel uns täuscht, wo er uns in die Falle lockt, wo er uns von den Regeln Gottes, auch als Gläubige, wegziehen will, sind die Gedanken. Natürlich lügt er den Ungläubigen genauso etwas vor, dass sie nicht bekehren. Aber er lügt uns Gläubige genauso etwas vor, dass wir nicht nach den Regeln kämpfen. Da können wir nicht gewinnen. Kolosser 3. Es gibt einen Kampf, der brodelt in uns. In Kolosser 3, Abvers 5 sagt die Bibel, tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind. Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust, die Habsucht, die Götzendienst ist und so weiter. Er sagt dann, 8, Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, hässliche Redensarten aus eurem Munde, lügt einander nicht an und so weiter. Und sagt, Zorn, zieht den neuen Menschen an. Das heißt, ich habe das Problem, dass ich im Spannungsfeld lebe. Wisst ihr, mir ist das vollkommen klar. Ich bin wiedergeboren, in mir ist der Heilige Geist. Ich habe direkte Verbindung ins innerste Heiligtum. Ich habe Verbindung zu meinem Jesus. Das ist mein innerer Mensch. Aber drumherum ist mein seelischer Bereich, drumherum ist mein Körper, drumherum ist meine alte Natur und das ist ein Spannungsfeld. Und jetzt sagt die Bibel, du musst das Alte von dieser Natur ausziehen, gezielt, das sind die Regeln, und du musst das Neue gezielt anziehen. Darf ich böse sein? Der Rock ist nichts Problem. Versteht ihr? Und die Frisur ist auch nichts Problem. Und der Fernseher ist nichts Problem. Und der Fußball ist nichts Problem. Das sind bloß Symptome. Wisst ihr, was das Problem ist? Das Problem ist die alte Sündenatur und wie man die auszieht und die neue anzieht. Wisst ihr, und ich habe Streit mit Gläubigen wegen aller möglichen Fragen. Manchmal habe ich schon zurückgeschrieben in meinem Mail, sag mal, bis zum Bart geht es, da man mir sagt, ich lebe nicht in Ordnung mit Gott, weil mein Bart nicht zottelt. Die andere Bewegung sagt, du musst dein Bart ganz abrasieren, sonst bist du nicht in Ordnung mit Gott. Versteht? Da wirst du verrückt, wirst du, wenn du auf das eingehst, was die Gläubigen dir alles vorjammern und vorgaukeln. Unser Problem ist die alte Natur, sonst gar nichts. Und aus der raus kommt dann der Rest. Dann stimmt die Kleidung, dann stimmt die Frisur, dann stimmt der Umgang mit den Medien. Dann hast du auch die Kraft, das, was du merkst, was dich bindet, rauszuwerfen. Das hast du dann. Wisst ihr, das Grundproblem ist, dass man immer Symptome bekämpft und gar nicht merkt, dass der Kampf um mein Herz geht. Der geht dort, um das Alte abzulegen und das Neue anzuziehen. Und der Teufel tut alles, dass wir genau das nicht merken und er beginnt den Gedanken uns zu manipulieren. Und da gehört natürlich was Zweites dazu. Wisst ihr, was ich für mindestens gleich gefährlich halte, wie zum Beispiel ganz normale Sünde? Ich halte es für gleich gefährlich. 1. Petrus 5, Vers 7. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht fest im Glauben. Und zwar, das ist ein Problem. Sorge ist ein typisches Produkt des Teufels. Sorge ist umgekehrter Unglaube. Sorge bedeutet, dass ich Gott nicht mehr glaube, dass denen, die Gott lieben, alles zum Besten dient. Dass ich nicht mehr glaube, dass der Wille Gottes für mein Leben das Beste ist. Das ist letztendlich Sorge. Sorge ist eine Umkehr vom biblischen Glaube, und zwar das Negativum, es ist letztendlich eine feine Form von Unglauben. Und jetzt kommen wir halt zum Hauptproblem. Der Teufel wird alles tun, dass ich in Sorge oder in Sünde absaufe. Darf ich es mal so hart sagen? Er will mich ertrinken lassen in diesen Dingen. Und wenn du mit den Leuten hier mal näher redest, auch seelsorgerlich, wenn du siehst, was da alles sich abspielt in die Familie, ist manchmal dramatisch. Da siehst du erst, wie hier der Teufel alle Waffen aufführt, die man sich vorstellen kann. Ja, wir haben eine Waffe, die ist unbeschreiblich. 2. Korinther 4, 13, das sagt die Bibel, weil wir aber denselben Geist des Glaubens haben. Wisst ihr, was das heißt? Ihr müsst euch das vorstellen. Ich habe bei der Wiedergeburt den Geist des Glaubens bekommen. Das bedeutet, ich kann durch Glauben, haben wir heute Morgen gelesen beim Mahl, ins innerste Heiligtum vordringen. Ich kann durch Glaube, durch das Schild des Glaubens, jeden feurigen Pfeil des Bösen abwinden. Ich kann durch Glaube die ganze Finsternismächte zurückschlagen. Ich kann durch Glaube Luft schaffen, Sieg schaffen. Das geht alles durch Glauben. Und ich habe den Geist des Glaubens. Aber eine ganz dumme Frage, warum funktioniert das nicht? Warum tue ich das nicht? Das ist ganz einfach. Weil der Teufel dich und mich anlügt und uns alles vorgaukelt, dass wir genau das nicht tun, in kindlichem Glaube zu handeln. Wisst ihr, Ter Stegen, kann man streiten, ob Ter Stegen klar war, aber in vielem war er klar, aber nicht in allem. Aber Ter Stegen war ein eifältiger Gläubiger, der ist im Wald, und das war zur damaligen Zeit nur ein bisschen heftiger, ist er geritten. Ich habe es ja schon öfters erzählt, aber ich will es einfach nochmal im großen Rahmen, dass es klar ist, wie das gehen kann. Der ist da geritten, da kam ein Räuber. Mit Räuber war nicht zu spaßen. Ob es der Schinderhannes war oder sonst jemand, mit Räuber war nicht zu spaßen. Die sind gekommen, hatten wohl diese einläufige Pistole, diese Dinger, und haben ihn bedroht und haben ihn angeschrien. Der Anführer hat ihn angeschrien, in des Teufels Namen, halt! Und der ist einfach in Ruhe weitergeritten, hat sich ganz leicht rumdreht, hat zu denen bloß gesagt, der Teufel hat mir nichts mehr zu sagen, ist weitergeritten. Die konnte nicht mehr schießen, die war perplex. Da ist jemand gewesen, der gesagt hat, wenn du in des Teufels Namen kommst, ich bin ein Gotteskind, hast du mir nichts zu sagen, reitet weiter. Gott hat es auch gesegnet, indem er die Hand drüber hielt, da hat keiner geschossen. Wisst ihr, das fällt uns oft, das kindliche Handeln im Glauben, diesen Sieg einfach zu realisieren. Das ist auch der Grund, warum Gott uns in der Erziehung manchmal bis an den Rand gehen lassen muss, wo es manchmal ganz, ganz hart wird, aus dem Grund, dass wir endlich beginnen, so zu handeln. Ich habe bei mir festgestellt, bevor mich Gott nicht manchmal wirklich durch schwere Wege gehen lässt, wenn das nicht passiert, dann bin ich nicht bereit, so zu handeln. Wenn es mir ganz gut geht, handle ich nie so. Habe ich festgestellt. Ich verstehe nicht, warum, ist eigentlich dumm. Wisst ihr, und Gott, das ist seine Liebe, die uns in Druck versetzt, die uns Druck aussetzt, die manche Dinge zulässt, nur mit dem einen Hintergrund, dass wir beginnen, kindlich, eifältig zu glauben. Weil 1. Johannes 5, Vers 4 sagt, denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Ich überwinde alles, was hier von dieser Welt auf mich eingeht, durch Glauben. Und Glaube erfasst das Opfer. Glaube erfasst das Blut Jesu. Glaube erfasst das Kreuz. Glaube erfasst aber auch die biblischen Wahrheiten. Dass du nicht linksextrem und nicht rechtsextrem wirst. Dass du dein Gewissen vom Teufel nicht zerstören lässt wegen Kleinigkeiten. Ich habe Menschen zerbrechen sehen wegen geistlichen Kleinigkeiten. Die sind nicht einmal Schwätze wert, wo der Teufel die Leute so gewissensmäßig zerstört hat wegen so etwas. Und im Glaube kannst du durchs Blut Jesu das überwinden. Du kannst im Glaube annehmen, dass du mit Christus gekreuzigt bist. Römer 6, 6 und 11. Du kannst eigentlich glaubensmäßig alles ausschalten. Eine typische Stelle, Galater 6, 14, wenn die Welt dir nahe tritt. Von mir aber sei es fern, mich zu rühmen, aber nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch das mir die Welt gekreuzigt ist, und ich der Welt. Das heißt, das Kreuz ist die Waffe auch gegen die Welt. Und da kommt halt jetzt ein Problem. Jetzt muss ich es einfach im Glaube erfassen. Ich hatte mal ein Problem. Ich habe ja gewusst, dass Spielkarten teilweise okkult benutzt werden, besprochen sind und ähnliches. Aber ich hatte keine so richtige Vorstellung. Ich war ein relativ junger, unbedarfter Gläubiger. Mein Chef gibt mir ein Kartenspiel und sagt, gibt es dem und dem Kunde. Ich konnte überhaupt nichts erklären, ich habe nur ein schlechtes Gewissen gehabt. Das hat funktioniert, mein Gewissen hat funktioniert, das war schlecht. Dann bin ich heimgegangen und ich war zu der Zeit ein leidenschaftlicher Bademensch, bin ich nicht mehr, aber das war ich früher. Ich habe dann mich immer in die Badewanne geworfen, 40 bis 42 Grad, möglichst viel, was noch dampft und entsprechende Geruch tut. Und dann bin ich immer reingelegt und habe nur die Hände, habe rausgeguckt und da war dann ein Buch drin. Das war meine absolute dann, wie soll ich sagen, Entspannung. Einmal ist mir eins reingefallen, ich kann nur eine sagen, keine Chance mehr, das ist tot, das Buch, kriegst du nie mehr zum Leben. Und ich habe so ein Buch gehabt über das Gebet und da beschreibt der Bruder eine Geschichte. Nur um zu zeigen, wenn du Gott im Glauben bittest, dass er dir hilft, dass er dir Weisung gibt, er tut es. Aber anders, wie du denkst. Wisst ihr, ich habe immer gedacht, jetzt kommt irgendwas, wo mein schlechtes Gewissen wegnimmt. Gott hat mein schlechtes Gewissen nicht weggenommen, sondern ich habe mein schlechtes Gewissen in der Badewanne gehabt. Und dann las ich das Buch und habe das Buch gelesen und habe überhaupt nicht gedacht, dass eine Antwort kommt. Und dann kam eine Antwort, die war äußerst seltsam. Da beschreibt er in diesem Buch eine Szene, wo eine Mutter ins Gefängnis kommt, ihrem Sohn, der straffällig wurde, ihr Bibel brachte. Und der Sohn zerreißt die Bibel vor ihren Augen und sagt zu der Mutter, hättest du mir vor 20 Jahren diese Bibel beigebracht und diese Bibel gegeben, statt dem Kartenspiel, dann wäre ich jetzt nicht im Gefängnis. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie das war. Das ist ungefähr gewesen wie im dunklen Raum, wenn plötzlich die Sonne hereinbricht. Ich bin in meiner Badewanne gelegen, habe plötzlich gewusst, jetzt ist es. Das ist die Antwort Gottes. Wisst ihr, ich habe noch gar nicht bedacht, was es jetzt heißt, dass ich zu meinem Chef muss, sagen muss, ich gebe das nicht her, ich kann das nicht vom Gewissen. Das kam dann auch. Gell? Aber zuerst einmal habe ich innerlich triumphiert. Ich habe plötzlich ganz klar erkannt, jetzt hat Gott zu dir geredet. Wer hat mir das gesagt? Weiß es nicht. Es macht der Heilige Geist irgendwo, dass du es weißt. Jetzt ist es. Es war klar. Ich bin zu meinem Chef gesagt, also es geht nicht. Er hat mich erkannt, hat gesagt, du bist der Fromme und so. Da war es schon gut. Und hat mir einfach was anderes gegeben. Aber das will ich sagen, wir scheuen uns ganz einfach, einfältig zu meinem Jesus zu gehen und ihn zu bitten. Der Teufel wird uns intellektuell alles vorlügen, nur dass wir es nicht tun, dass man nicht einfältig vorwärts geht und einfältig bittet. Wir sind so kompliziert geworden. Genauso mit der Reinigung. Wisst ihr, was ich früher gemacht habe? Ich habe es ganz, ganz, ganz ernst gemeint, meine ich immer noch, mit Reinigung. Da bin ich hingegangen, habe DIN A4-Blatt genommen. Dann habe ich, egal wie lang das ging, habe ich jede Sünde, die mir einfiel, habe ich aufgeschrieben. In Gedanken, in Worten, in Taten, alles bis zum Hinterletzten habe ich aufgeschrieben. Vielleicht auch Dinge, die ich schon 20 Mal bekannt hatte. Ich habe alles genau aufgeschrieben. Und wenn ich alles aufgeschrieben hatte, dann habe ich im Herzen das nochmal vorgelesen, dann habe ich um Vergebung gebeten, und dann habe ich das Blatt zerrissen und in der Dreckeimer geworfen. Und dann konnte ich glaubensmäßig die Erlösung annehmen. Ich habe dann festgestellt später, es geht viel einfacher. Ich bin einfach zu meinem Jesus gegangen, das, was mich jetzt gebrannt hat, habe ich ihm auf den Altar gelegt, mit einem kleinen Glaubensblick, habe um Vergebung gebeten, mit einem ehrlichen Herzen, es war genauso weg. Das heißt, der Teufel wird immer sagen, es ist kompliziert. Im Prinzip müssen wir nur kindlich glauben und die Erlösung annehmen, die Reinigung durch Jesu Blut. Es gekreuzigt sei für meine Sündenatur, dass die Welt nicht, mir nichts mehr zu sagen hat. Das ist ganz einfach. Dann hat der Herr uns noch eine Waffe gegeben, und zwar, das ist seltsam, und zwar sein Wille ist eine Waffe. Römer 12, ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges und heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der Gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist, denn ich sage Kraft der Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass er nicht höher von sich denke, als sich zu denken gebührt, sondern dass er auf Bescheidenheit bedacht sei, wie Gott jedem Einzelnen das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Eine Waffe, dass der Teufel mich nicht packen kann, ist, indem ich nach dem Wille Gottes strebe. Die Bibel sagt, suche ihn von ganzem Herzen. Epheserbrief. Das heißt, sobald ich nach dem Wille Gottes handle und versuche, den Wille Gottes zu tun und gleichzeitig bescheiden bleibe, nehme ich dem Teufel schon 80% seiner Angriffsfläche weg. Sobald ich aus dem rausgehe, selber denke, selber handle, hochmütig bin und dann viel von mir achte und die Bescheidenheit aufgebe, ich aus. Dann kriegst du automatisch eine Breitseite, weil der Teufel lässt sich die Chance nicht entgehen, dir eine Wunde beizubringen. Das heißt, Gott hat so viele Waffen. Das Blut Jesu, das Kreuz, dass ich mit Christus gekreuzigt bin, der Welt gekreuzigt bin, dass ich meine Gedanken durch die Erlösung kontrollieren kann, dass alles nur über einfacher Glaube geht, das zu ergreifen. Und dass ich mich so reinigen lassen kann. Und wenn ich im Wille Gottes bin, dass ich dann einen ganz klaren Weg gehen kann. Und 2. Korinther 6, Vers 14 kommt eine weitere Waffe. Absonderung. Zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen. Denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus mit Belial überein? Oder was hat der Gläubige gemeinsam mit dem Ungläubigen? Wie stimmt der Tempel Gottes mit Götzenbildern überein? Denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat. Ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Darum geht hinaus von ihnen, sondert euch ab, spricht der Herr, rührt nichts Unreines an und ich will euch aufnehmen. Und ich will euch ein Vater sein und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr der Allmächtige. Weil wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes zur Vollendung der Heiligkeit in Gottesfurcht. Das sagt einfach Absonderung. Wisst ihr, ich kann in kindlichem Glauben sagen, Herr Jesus, zeig mir, ob das gefährlich ist, zeig es, ich muss beten, wisst ihr, ich bin manchmal eifältig. Ich muss beten, Herr, zeig es mir so, dass ich es begreife. Wisst ihr, manchmal ist mir, blicke ich es nicht. Ich muss sagen, Herr, zeig es mir so, dass ich es begreife. Ich will doch dein Wille tun. Und die Bibel sagt, wenn jemand den Wille Gottes tun will, wird Gott antworten. Das heißt, ich kann ganz klar entscheiden, soll ich mich absondern, soll ich mich nicht absondern? Was soll ich tun? Und die Bibel sagt zwei Dinge im geistlichen Bereich. Das, was hier gemeint ist, das ist ein Wort aus dem Judentum. Das meint letztendlich Ehegemeinschaft und Lehrgemeinschaft. Das heißt, ich darf keinen Ungläubiger heiraten. Wenn das schon passiert ist, dann ist schon eine andere Situation, dann muss ich um den kämpfen, 1. Petrus 3. Aber die Bibel sagt auch Lehrgemeinschaft. Und jetzt erklärt sie und sagt, alles was ungläubig oder Belial, Belial ist ein Wort für den Teufel ist. Also alles was teuflisch, falsche Lehre und Dinge ist, da muss ich dagegen kämpfen. Jetzt muss ich im Zweifel bloß über kindlichen Glauben sagen, Herr, jetzt kommt was auf mich zu. Ist es Belial? Ist es Welt? Zeig es mir, soll ich mich absondern? Und wenn ich das ehrlich tue, dann zeigt es mir Gott. Wisst ihr, das Problem ist, dass wir immer schon von vornherein davon ausgehen, Herr Gott zeigt es ja gar nicht. Ich werde es nicht erkennen. Wir sind schludrig. Wir kämpfen diesen geistlichen Kampf nicht wie Krieger, sondern lässig. Wir gehen gar nicht ran, das ernstlich anzugehen. Sobald wir es ernstlich angehen würden, würden wir es begreifen. In der Tiefe. Gell, da gehört natürlich 1. Korinther 4, Vers 6 dazu, die perfekte Waffe. Wisst ihr, man sagt immer so ein bisschen spielerisch, das Schwert des Geistes. Das ist das Schwert des Geistes. Wisst ihr warum? 1. Korinther 4, Vers 6 sagt, wir sollen nicht über das Geschriebene hinausgehen. Das heißt, mit der Bibel habe ich eine absolute Waffe gegen links und gegen rechts. Ich kann in der Bibel ganz genau gucken, ist es echt, ist es nicht echt. 2. Korinther 11 sagt, dass es Fälschungen gibt. Es gibt einen falschen Jesus, einen falschen Geist, es gibt falsche Arbeiter Gottes, es gibt ein falsches Evangelium, es gibt Fälschungen auf allen Ebenen. Die Bibel sagt, nicht übers Geschriebene hinauszugehen. Mit der Schrift kann ich diese Dinge demaskieren. Gott hat mir eine vollkommen perfekte Waffe gegeben. Jetzt kommt das Problem. Wir komplizieren das. Wir müssen nur kindlich eifältig hingehen und sagen, Herr, wie ist das? Ich habe festgestellt, wenn ich kindlich eifältig glaube, dass Gott mich ernst nimmt und es wirklich zeigt, dann zeigt er es. Sondern wir haben das Problem, wir kommen nicht. Wir glauben nicht, wir kommen nicht und darum verlieren wir Schlacht um Schlacht. Und das ist auch menschlich. Wenn du mal 10 Schlachten hintereinander verloren hast, kenne ich von mir, das 11. Mal trittst du gar nicht mehr an. Dann ziehst du das Knicke und sagst, klappt sowieso nicht. Aber genau das will der Teufel. Sondern darum sagt der Herr, steh auf. Paulus sagt zu den Korinther, die ein verlaschter Haufe waren. Das war die unmöglichste Gemeinde des Neuen Testaments. Er sagt in 1. Korinther 16, geht er zu den Korinther hin. Er sagt ihnen eigentlich nichts Weltbewegendes. Er sagt nur, wacht. Steht fest im Glauben, seid mannhaft, seid stark. Das heißt, steh auf. Ich muss aufstehen und neu nach den Regeln kämpfen, indem ich die Regeln natürlich zuerst in der Heiligen Schrift untersuche. Die kann man sich auch aufschreiben. Zudem hat man die Deckel weiß gelassen in fast allen Bibeln. Dass man einfach hingeht und sich diese Regeln aufschreibt und dann in kindlichem Glauben, wenn es gilt, bereit ist zu kämpfen. Wisst ihr, weil wenn ihr die Sendschreibe lest, das ist ja eine Darstellung des Gesamtschadens der Gemeinde Jesu, da steht immer am Schluss, wer überwindet, wer siegt, wer ein Ohr hat, der höre, was den Geist der Gemeinde sagt, der, wo wirklich Gott ernst nimmt, der nach den Regeln kämpft, der das so sieht, wie Gott es aussieht und das tut, was er befiehlt, dort widersteht, wo er letztendlich befohlen hat zu widerstehen. Dort flieht, wo er befohlen hat zu fliehen. Ich habe bei mir festgestellt, dass ich von Natur aus dazu neige, dort, wo Gott sagt, widerstehe, dort fliehe ich. Ich habe festgestellt, dort, wo Gott sagt, fliehe, da widerstehe ich. Warum das so ist, weiß ich nicht. Ich habe auch festgestellt, als ich die falschen Weissagungen der Schwärmer untersucht habe, ich habe die auf Tonband aufgenommen und habe mir die dann lange angehört, habe ich festgestellt, dass das Prinzip immer drin ist. Es ist immer gerade umdreht. Wo man handeln soll, war dort Passivität. Wo man passiv sein soll, war dort Handeln. Das ist immer das Gleiche. Das heißt, ich bin nicht in der Lage, von dem gehe ich aus heute, ich bin als Mensch nicht in der Lage, das richtig zu erkennen. Ich muss gucken, was Gott sagt. Also muss ich das, was Gott in der Befehlsform sagt, äußerst ernst nehmen. Und sage, also wenn Gott sagt, fliehe, dann muss ich fliehen. Wenn Gott sagt, widerstehe, dann muss ich widerstehen. Wenn Gott sagt, glaube, dann muss ich glauben. Wenn Gott gar nichts sagt, muss ich gar nichts tun. Wisst ihr, das ist das Schwerste, gell? Gar nichts tun. Aber es gibt Dinge, wo Gott gar nichts will von mir, wo ich nur leben soll. Ständig im Lichte wandeln, nichts besonders tun soll, einfach normal sein soll. Gell, da gehört eigentlich dazu der Verlust der ersten Liebe. Das sagt dann die Bibel. Die Waffe, um das zu beenden, ist, tu Buße. Und Buße ist eine ungeheure Waffe. Buße und Glaube. Als der Herr Jesus die erste Predigt hält, Markus 1,15, sagt er den Leuten, tut Buße und glaubt. Wenn wir Buße tun und glauben, kommt sofort der Sieg. Sofort. In der nächsten Minute. Buße plus Glaube, dann kommt der Sieg. Das kann man überhaupt nicht abwenden. Dann werden wir auch wie in Offenbarung 2, ab Vers 8, die Verfolgung überstehen. Wir werden alles überstehen. Und im Römer 12, 21 sagt die Bibel, wir sollen das Böse mit dem Guten überwinden. Das geht dann. Das heißt, es ist machbar. Jetzt können wir sagen, naja, es ist alles so kompliziert und die Bibel ist so dick und es sind so viele Erweisungen und ich muss so viel beachten. Aber die Bibel sagt eigentlich manchmal in einer wunderbaren Zusammenfassung, wie in 1. Timotheus 1,5, das Endziel des Gebotes ist Liebe, da steht Agape, aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Das heißt, die Bibel sagt, dein Herz muss rein sein, du musst ein gutes Gewissen haben und Glaube. Merkt ihr, Glaube ist Schlüssel. Das erste ist Buße. Ein reines Herz, ein gutes Gewissen, weil die Liebe Gottes ausgegossen ist, auch der Geist des Glaubens, kann ich dann auch glauben. Das heißt, ich muss nur gucken, dass mein Herz in Ordnung ist und ich glaube, was Gott sagt und es tue, werde ich überwinden. Es gibt keine Möglichkeit, eine Niederlage dann einzufahren. Warum funktioniert es nicht? Das ist einfach, weil wir es nicht tun. Wir tun es nicht. In Offenbarung 12, Vers 10, als ein Rückblick geschieht, der erklärt der Herr uns nochmal etwas. Und die Bibel sagt, nun ist gekommen das Heil und die Macht und das Reich unseres Gottes und die Herrschaft seines Christus, denn hinabgestürzt wurde der Verkläger unserer Brüder, der sie vor unserem Gott verklagte Tag und Nacht. Sie haben ihn überwunden um des Blutes des Lammes und um des Wortes ihres Zeugnisses willen und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Das heißt, jetzt kommen wir zu einem ganz zentralen Punkt. Wenn der Teufel alle diese Waffen aufführt und es funktioniert alles nicht, dann zieht er den schrecklichsten Joker und vielleicht die gemeinste und die hinterhältigste und die bösartigste Waffe. Dann greift er mein Gewissen an, obwohl nichts ist. Und ein Gläubiger, der im Gewissen angegriffen wird, kann nicht mehr unterscheiden, ob das echt ist oder nicht. Ich habe jetzt wieder einen Angriff erlebt. Mir war völlig klar, wenn ich so ein Thema angebe, dann habe ich Ärger. Und den hatte ich vorher. Da gibt es Druck. Und prompt greift der Teufel mein Gewissen an, auf eine Art und Weise, dass bei mir was passiert ist, was ich nicht kenne. Also ich sage immer zu meinen Kollegen, aber ich sage, ich bin nicht depressiv, ich bin aggressiv. Das stimmt. Also ich neige nicht zu der Verinnerlichung. Ich neige zum Klären nach außen. Und plötzlich kriege ich Depressionen. heute Morgen. Dann kam der Heilige Geist, die Erleuchtung durch den Herr Jesus, plötzlich war es klar, Thema. Ich bin hingegangen und gesagt, ich widerstehe diesen Gewissensverklagung. Ich rede Teufel nicht an, ich widerstehe dem aber. Und hab im Glaube die Erlösung angenommen. Und da war ich felsenfest überzeugt, bis ich davor muss, ist das weg. Und so war's. Das Problem ist, wir dürfen uns auch nicht in unserer Gutmütigkeit und in dem Wohlmeinen, wir wollen Gott dienen, wir wollen den Willen Gottes tun, das weiß doch der Teufel. Also lockt er uns auf dieser Schiene in eine Falle und lügt und gaukelt uns etwas vor, das ist eine ganze Kleinigkeit, ist und macht einen Elefanten draus. Das ist die Teufelei. Und da müssen wir widerstehen durch Glauben. Wir müssen sagen, das Wesentliche, was Gott sagt, ist, dass dein Gewissen reinigt, dass du gereinigt bist durch Jesu Blut, dass die Liebe Gottes dich beherrscht und dass du glaubst. Wisst ihr, das Problem ist einfach, wir glauben es nicht. Ich bin inzwischen zum Schluss gekommen, 99,99% meiner Niederlage resultiert in Unglaube. Nee, das ist Lauheit gewesen. So kommt dann der Teufel. Wenn ich aber die Lauheit bei mir untersuche, an einem bestimmten Punkt, dann stelle ich fest, ich war an dem Punkt nur lau, weil ich nicht geglaubt habe. Hätte ich geglaubt, wäre ich gar nicht lau gewesen. Das ist ein teuflischer Zirkelschluss. Und der Teufel sagt immer, guck, du bist lau gewesen. Dein Problem ist nicht Glaube, dein Problem ist Lauheit. Aber wenn ich es genau untersuche, war es Unglaube, der zur Lauheit geführt hat. Und Psalm 25, 3 sagt, gar keiner wird zu Schanden, der auf dich harrt. Warum kann ich nicht wie ein kleines Kind glauben, Herr, wenn ich dir diene, dann stimmt Malachi 3, 16, ist ein Unterschied zwischen dem, der Gott dient und dem, der ihm nicht dient, vor allem in der Endzeit. Dort steht vor allem in der Endzeit. Da steht sogar drin, dass Gott extra ein Buch hat für die, die ihm dienen und sagt, die werden nicht zu Schanden. Wenn jetzt hier steht, keiner wird zu Schanden, ja, bin ich keiner? Ja. Es geht mir genauso wie jedem anderen. Bloß, was hindert mich, diese Verheißung, einfach ein Kind im Glaube zu ergreifen und im Glaube zu tun? In der Regel, ich rede jetzt nicht von der offenen Sünde. Wer in offener Sünde lebt, hat keine Verheißung. Gell? Also das meine ich jetzt nicht, der muss Buße tun. Aber hier, in der Regel passiert es, dass der Teufel mich verklagt und sagt, du bist nicht in dem Zustand, dass du so gut bist, dass du das für dich in Anspruch nehmen kannst. Und dann müssen wir endlich lernen, zum Hohepriester zu gehen. Hebräer 2, Hebräer 4, Hebräer 7. Da sagt die Bibel, der Jesus hat Mitleid mit meinen Schwachheiten. Er ist versucht worden wie ich, doch ohne Sünde. Da muss ich zu ihm gehen und mein Herz ausschütten. Sage, Herr Jesus, du siehst, was sich bei mir abspielt. Du verstehst mich. Ich will einfach kindlich glauben. Hilf mir. Es geht. Warum tun wir das nicht? Wisst ihr warum? Weil unsere Gehirne von dieser Flut von Büchern, wo Schad ist, um Druckerschwärze und Papier vollkommen verleimt und verseucht und verklebt ist. Wir sind vollkommen von diesen menschlichen Meinungen, von diesen menschlichen Denkstrukturen, von diesen teuflischen Kanälen, die zu uns gehen, sind wir vollkommen zugedeckt. Wenn wir wieder beginnen würden, wie kleine Kinder, die Heilige Schrift vollständig ernst zu nehmen und zu glauben, dann würden wir dasselbe erleben, was der Jesus zu Martha gesagt hat. Wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Wer hat die Herrlichkeit Gottes gesehen? Maria. Warum? Weil sie geglaubt hat und zu Füßen Jesu war. Es ist nur das Problem, dass wir nicht kommen. In 2. Timotheus 4, 1 bis 10 ist übrigens das Testament von Paulus. Da sehen wir genau, was er die Gemeinde erweist. Ist sein Testament. Und er sagt in Vers 7, ich habe den guten Kampf gekämpft. Er sagt, ich habe den Kampf gekämpft. Da steht wieder Agonie. Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet. Jetzt guck mal, was er sagt. Den Glauben bewahrt. Der Teufel wird alles tun, dass wir glauben, dass jedes Problem ein Riesenproblem ist, wenn nur eines erreicht wird von seiner Seite, dass wir nicht sehen, dass der Glaube das Problem ist. Herr Jesus sagt doch beim Gleichnis vom ungerechten Richter, meint ihr, dass ich diesen Glauben auf der Erde finden werde bei der Wiederkunft? Es geht um den Glauben. Wir sind einfach so inzwischen vom Teufel vernebelt, dass wir nicht mehr kindlich im Glauben gehen. Und trotzdem sagt die Bibel, wer überwindet, wird das alles ererben, aber der Schlüssel ist der Glaube. Man sagt Bibel was, das, ich sage es ehrlich, ist auch nicht immer einfach. Römer 8, 18. Denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Entschuldigung. Wenn ich und du, wenn wir diesen Bibelvers wirklich glauben, was würde dann passieren? Dann würde alle Lasten von unseren Schultern abfallen. Wir würden beginnen, der Herr Jesus zu anbeten und durch ihn, der Vater im Himmel, unser Herz käme zur Ruhe. Warum sagt die Bibel bei den Glaubenshelden im Hebräer 11, durch Glauben, durch Glauben, durch Glauben? Ich habe es immer dick rot gemacht. Wenn du das mal so optisch dir anguckst, dann sagst du, dann ist ja bloß das Problem der Glaube. Der Glaube ist die Zielscheibe in diesem mörderischen Kampf und wir können nur siegen durch Glaube. Drum versucht der Teufel, diese Waffe auszuschalten. Wir haben viele Problemfelder gesehen. Ich kann nur das Blut Jesu annehmen durch Glaube. Ich kann nur das Gekreuzigtsein mit Christus annehmen durch Glaube. Ich kann nur glauben, dass ich letztendlich dieser Welt gekreuzigt bin. Ich kann meine Sorge bloß loswerden durch Glaube. Wisst ihr, es geht alles nur durch Glaube. Das heißt, dreht mir der Teufel der Glaube ab, ist aus. Und darum sagt die Bibel, niemand kann Gott gefallen, wenn er nicht glaubt. Hebräer 11, 6. Das ist vielleicht jetzt eine vereinfachte Sicht. Ich bin tief überzeugt, dass da die Wurzel drin sitzt, in der tiefsten Wurzel, dass wir nicht glauben. Kann ich glauben? Natürlich. Wenn du Buße tust, kannst du glauben. Sobald mein Leben in Ordnung ist mit Gott, ich habe den Geist des Glaubens, ich kann alles glauben. Ich kann im Glauben alles ergreifen, ist überhaupt kein Problem. Der Jesus ist der Anfänger und Vollender meines Glaubens. Er hat mir das gegeben bei der Wiedergeburt. Ich habe es. Jeder, der in unserer Mitte gerettet ist, hat es. Jetzt muss er es nur noch tun. Ich habe jetzt keine Verantwortung mehr, ist euch das klar? Ich habe jetzt in der Sache nur noch eine einzige Verantwortung für mich. Ihr müsst es selber mit Gott ausmachen. Da kann ich nicht helfen, da kann niemand helfen. Da nützt auch kein Seelsorgegespräch, da nützt gar nichts. Da nützt bloß die Tür des Kämmerleins zu schließen, vor mir Jesus allein zu sein und sagen, Herr, erbarme dich. Und dann anfange das alles schön aufzuarbeiten. Ich möchte beten. Herr Jesus, wir beten dich an und durch dich, der Vater im Himmel, dass du der Anfänger und der Vollender des Glaubens bist. Du bist der Sieger von Golgatha. Du hast die Finsternismächte vollständig entwaffnet. Du hast diesen Finsterniseinbruch mit einer herrlichen Abwehr zunichte gemacht, indem du dein kostbares und teures Blut vergossen hast, indem du dich hast kreuzigen lassen am Kreuz vor Golgatha, indem du den Fluch ausgelöscht hast. Und wir haben ein vollkommenes Opfer, wir haben einen vollkommenen Sieg als Gläubige. Und ich habe einfach die Bitte, wenn das auch jemand nicht hat in unserer Mitte, dann erbarm dich, dass er sich bekehrt, dass er dich findet. Aber für uns Gläubige, hilf uns, nach den Regeln zu kämpfen, auf dass dieser Sieg, der auf dem Papier amtlich vor uns liegt in der Heiligen Schrift, dass der endlich realisiert wird, dass Sieg bei uns ganz schnell und ganz wirksam in unseren Herzen passiert, durch dich, durch dein vollkommenes Opfer, durch die Erlösung, in dem einfach ein kindlichem Glaube von uns alles erfasst wird. Und hilf uns so auch auszuharren, bis du kommst. Ich danke dir, dass dann der endgültige Sieg da sein wird, in einer unbeschreiblichen Weise, wenn das tausendjährige Reich und später die Ewigkeit anbrechen werden. Herrlichkeit über Herrlichkeit durch dein vollkommenes Opfer. Wir beten dich ein und danken dir dafür. Bitte dich aber, dass du dich erbarmst, dass wir aus diesem Elend des Unglaubens herauskommen und dass wir Sieg haben können durch dich. Jesus, Kampf und Sieg. Kampf haben wir, jetzt gib uns den Sieg durch Glauben und dafür danke ich dir. Amen.